Wir haben ja eine unglaubliche Lernkurve in solchen Zeiten. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Eine unglaubliche Lernkurve. Was haben wir nicht alles gelernt in den vergangenen Wochen, in den vergangenen Monaten? Wir haben gelernt, was sind die Symptome? Wir haben gelernt, auf was muss man achten? Wir haben gelernt, was darf man nicht? Wir haben gelernt, auf uns alle zu schauen, damit alle alles richtig machen. Wir haben gelernt, ängstlich zu sein, mutig zu sein, je nachdem, was auch in uns ein bisschen angelegt ist. Und als ich so gestern mit meinen Enkeln über Pfingsten und Corona gesprochen habe, ist mir plötzlich aufgefallen, Corona könnte auch ein Pfingstfest sein. Corona könnte auch, ich sage es nochmal, es ist ein bisschen schwierig, weil es ein Gedanke ist, den ihr sicher noch nie gedacht habt. Corona könnte auch ein Pfingstfest sein. Nicht, weil wir am Pfingsten jetzt endlich wieder Gottesdienst feiern dürfen, sondern weil Corona vieles hat, was wir am Pfingsten quasi wieder lernen oder wieder uns vergegenwärtigen. Ich versuche euch auf die Sprünge zu helfen, damit ihr nicht denkt, was erzählt er für einen Blödsinn hier vorne. Corona, hat jemand von euch Corona gesehen? Das Bier, genau. Aber ums Bier geht's nicht. Bier ist lecker und macht Freude. Corona ist schade, dass es gekommen ist. Hat jemand von euch die Auswirkungen von Corona vielleicht nicht gesehen, persönlich, aber irgendwie mitbekommen? Macht Corona etwas mit Menschen?
Sehr viel.
Hat jemand von euch schon vorher, bevor Corona so als, also ich sage jetzt nicht Corona als solches, sondern Covid-19, bevor diese Krankheit kam, hat jemand von euch schon jemals was davon gehört, außer vielleicht unsere Fachleute? Wie? Zwei Monate vorhin. Ist es nicht wie mit dem Heiligen Geist auch? Man hat kaum was gehört vorher, bevor er gekommen ist. Natürlich ein paar Voraussagen, aber es war mehr ein bisschen Insiderwissen. Und man hat sich auch nicht vorstellen können, wie das dann kommt, wenn der Geist über alle kommt. Der Geist ist gekommen, man hat etwas gespürt davon. Und es war nicht so, dass die Leute gesagt haben, jetzt haben wir den Heiligen Geist empfangen, leben wir fröhlich weiter. Sondern es war anders, offensichtlich. Und man sieht ihn nicht. Ich habe mir gedacht, es gibt viele Menschen, die sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Und Corona sieht man nur, wenn man da die speziellen Geräte dazu hat. Und doch wissen wir alle, wir glauben alle, unser Leben ist geprägt von dieser neuen Gegenwart eines Viruses. Könnt ihr das nachvollziehen? Was macht's denn mit den Menschen? Bei Corona weiß man irgendwie Probleme mit den Lungen und so und verschiedene andere Dinge. Es ist noch gar nicht alles geklärt. Aber es kann sehr heftig werden. Was macht denn der Heilige Geist mit einem Menschen, wenn er in einen kommt? Er leitet uns, heißt es in diesem Text. Und ich möchte euch mal kurz fragen, und da dürft ihr gerne Antwort geben, weil reden darf man ja auch, einfach nicht singen. Von was ist unser Mr. Corona, oder von was war, er ist es ja jetzt nicht mehr, von was war unser Mr. Corona bestimmt und geleitet in der letzten Zeit? Nein. Nein. Was hat er gemacht? Was hat er umgesetzt? Was er wollte? Ach, ihr habt nicht so viele Interviews geschaut, wie ich vermutlich. Er hat mal gesagt, das kann ich nicht entscheiden, das muss der Bundesrat entscheiden. Der Bundesrat wird das lockern. Der Bundesrat wird sagen, wie das weitergeht. Den nächsten Schritt, der Bundesrat wird es uns sagen. Habt ihr es nicht mitbekommen? Daniel Koch war sozusagen nur Sprachrohr, er war geleitet von diesem Gremium und er hat gesagt, ich habe es genossen, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Jetzt könnte man überlegen, wenn das die übergeordnete Instanz ist, die Herren, Damen und Herren Bundesrätinnen und Bundesräte, ich habe dieses Bild als Hintergrundbild auf meinem Desktop Anfang Jahr drauf gemacht, in Unkenntnis der Dinge, wie nahe mir die Leute noch kommen werden. Jetzt ist er weg. Also, von was ist der Bundesrat geleitet? Und jetzt stimmt es. Die haben es gesagt. Berse hat es gesagt, Herr Bundesrat Berse hat es gesagt, Frau Bundesrätin Samaruga hat es gesagt. Von was sind Sie geleitet? Von wirtschaftlichen Überlegungen? Weniger? Ja, darum haben Sie die Grenze nach Italien so spät zugemacht, ja? Ohne das will ich nicht als Kritik verstanden wissen, nur als Feststellung. Ja, Bundesrat Berse hat gesagt, das Virus gibt das Tempo vor. Er war vom Virus geleitet. Frau Samaruga meinte ich mal, ja, die Virologen, die sagen uns, was wir tun müssen. Auch sie hatten Leute, die ihnen sagten, so mehr oder weniger, aber natürlich mussten sie selber entscheiden. Und jetzt die Frage, ja, von was sind wir geleitet, wenn wir zu Jesus Christus gehören? Was drängt uns, was bestimmt uns, was prägt uns in unserem Leben? Und ich habe hier diesen Text aus Römer 8, das ist der Schluss dieser Serie, drei Predigten, also vier über das Gesetz und Evangelium, aber die letzte jetzt, Vers 14 bis 17. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Wir sind geprägt von einem Leben, das in die Freiheit führt. Nun, Freiheit ist ein großes Wort. Wer fühlt sich schon mal richtig frei? Ich denke manchmal, unsere größte Freiheit ist, wenn jemand zu uns kommt und sagt, du kannst zwischen diesen zwei Dingen wählen, du bist frei, entscheide dich. Und wenn es dann mal 4, 5, 6 Dinge sind, dann ist es die Freiheit schon riesig. Wenn wir zum Beispiel einen Hund haben oder eine Katze und wir gehen ins Geschäft und kaufen dort Hunde- oder Katzenfutter, dann haben wir die Freiheit zwischen x verschiedenen, also vor allem, wir können auch nicht in ein Mikro gehen, sondern zum Beispiel in, wie heißt es? Qualipet, genau, oder der andere, den ich noch lieber habe, aber ist ja egal. Und dann hat es Unmengen und jeder hat seinen Vor- und seinen Nachteil. Und ich kann euch sagen, wenn man die Katze vor das Futter stellen würde und sie hätte richtig Hunger, ich glaube, es wäre ihr egal, welches Futter ihr kauft. Aber es gibt dort Seniorenfutter, es gibt Jungkatzenfutter, es gibt Katzenfutter im besten Alter. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch Schwangerschaftskatzenfutter. Könnte man sich gut vorstellen. Wir haben eine massige Freiheit und doch ist die Freiheit immer irgendwo auch eingegrenzt. Dieser Text sagt uns, wen der Geist Gottes treibt, der hat keinen Geist, der in eine Bedrückung führt, sondern in die Freiheit. Wenn also dein Christsein sich anfühlt wie ein Druck, wie etwas, was dir schwer auf den Schultern liegt und dich klein macht, dann, ich muss das vorsichtig sagen, dann hast du die Freiheit des Evangeliums, glaube ich, noch nicht ganz verstanden. Oder ich möchte es noch besser sagen, dann hast du das Schönste, was für mich das Beste am Evangelium ist, glaube ich, noch nicht gesehen, noch nicht gespürt. Wir sind frei von der Angst, irgendetwas falsch zu machen. Weil wenn wir etwas falsch machen, dann können wir hingehen und können Vergebung dafür haben. Wir sind frei von der Angst, irgendetwas falsch zu machen. Das gibt uns extrem Raum zum Experimentieren. Und dann, dass wir dann manchmal so ein bisschen kleinkariert uns einengen lassen, man darf nur das und das ist nicht so richtig und so, ist enorm schade. Wir haben Raum, uns wirklich mal auch auszuprobieren. Und Gott lässt uns nicht einfach fallen, nur weil wir mal was falsch gemacht haben. Frei von Angst auch in Bezug auf Strafe. Ich habe hier einen Lattenrost, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das erinnert mich an eine Begebenheit, als ich etwa so alt war, vielleicht wie Jerome, vielleicht 2-3 Jahre jünger. Wir hatten Besuch von einer anderen Familie, die haben bei uns übernachtet. Und wie das dann ist, so am Sonntagmorgen, wir gingen damals nicht in die Kirche, ich bin ja völlig gottlos aufgewachsen, nicht ganz völlig, aber ziemlich gottlos aufgewachsen. Wie das so war, die Eltern haben länger geschlafen, ich weiß nicht, was die abends jeweils noch gemacht haben, dass die so müde waren am Morgen. Auf jeden Fall sind wir Jungs dann, sie hatten auch zwei Kinder, wir zwei Kinder, sind wir Jungs dann auf den Betten herumgesprungen. Ja, ihr kennt das, oder, wenn die Kinder das machen. Bei uns wohnen sie immer auch auf dem Sofa, mag ich nicht so, weil das drückt die Fee also alles so ein. Dann. Und irgendwann, das macht, und dann sind 3-4 von diesen Latten sind nicht gebrochen, sondern rausgeknallt, oder. Und ich, oh, Scheibe, was machen wir jetzt? Und dann kam die Wahnsinns, coole und trockene Antwort meines gleichaltrigen Kollegen, der hat gesagt, ich gehe einfach zum Papi und sage ihm, er macht es wieder rein. Ich gehe einfach zu meinem Vater und der bringt das wieder in Ordnung. Und wenn ich rückblickend auf diesen Moment zurückschaue, dann spüre ich, er hat ein anderes Verhältnis zu seinem Vater gehabt als ich. Weil ich habe mir überlegt, wie kann man das machen, damit es nicht auffällt, dass ich was Falsches gemacht habe. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was das Problem dahinter ist. Oder dass mein Vater nicht so großherzig war in gewissen Dingen wie andere Väter. Und da habe ich gemerkt, einen solchen Vater zu haben, das ist schon toll. Du machst irgendeinen Quatsch, du bringst irgendetwas, fährst an die Wand und er kommt und bringt es in Ordnung. Wenn du in dieser Freiheit lebst, dann musst du dich nicht mehr sorgen, was andere über dich denken, wie andere dich beurteilen. Und ich finde, das ist einer der größten Unterschiede auch zwischen einem Knecht und einem Sohn. Der Knecht ist immer rechenschaftsschuldig. Der Sohn, der ist einfach da. Der Sohn, der ist einfach geliebt. Fragt mal eure Väter. Jerome, frag mal deinen Vater, ob er dich einfach so liebt. Oder ob er dich nur liebt, wenn du die Maturprüfung bestehst. Ja, frag ihn das mal. Er ist jetzt ein konkretes Beispiel. Ich habe jetzt dich genommen, weil links sehe ich nicht so gut. Fragt mal euch selbst, war diese Liebe so, wie sie sein sollte? Die meisten Eltern lieben ihre Kinder, komme was wolle. Sogar noch im Alter. Schaut mal jetzt, wenn ihr Großeltern seid und eure Kinder haben irgendein Problem. Was macht ihr? Sind erwachsen, können selber schauen. Nein, man macht, was man kann, um zu helfen. Eltern lieben in der Regel ihre Kinder. Und wenn du das nicht so erlebt hast, dann will ich dir sagen, Jesus zeigt dir einen Vater, er zeigt dir einen Vater, der dich liebt. Bedingungslos. Einfach mal komm mit deinem ganzen Ballast, mit deinem ganzen krassen Zeugs, das du getan hast, komm und ich will es dir abnehmen. Niemand hat den Vater je gesehen, heißt im Johannesevangelium, der Einzige, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Jesus zeigt uns vor allem das eine. Da ist dein Vater hier, der darauf wartet, dass wir zurückkommen. Und wenn der Geist in dir anfängt zu wirken, dann erkennst du den Vater. Und dann kann es sein, dass du den Vater versuchst zu erkennen und dann prallt das irgendwo ran. Dann prallt das vielleicht an deine Erfahrung, an dein Bild deines eigenen Vaters, der nicht so gut war, wie er sein sollte. Und dann will ich dir sagen, bleib nicht bei dem falschen Bild des Vaters stehen, sondern lass dich von Jesus hinführen und dir die Augen öffnen, dass du erkennst, was das für ein Vater ist. Es ist der Vater, der rausrennt, wenn sein Sohn kommt und ihn in die Arme schließt, egal wie verdreckt und verschmutzt er aussieht. Es ist der Vater, der durch Jesus Christus, der uns Jesus Christus vorgestellt hat, als der Barmherzige und Gnädige, der gerne hört, der schnell handelt, der liebt durch alle Böden durch. Das Zweite, der Geist treibt uns ins intime Gebet. Er treibt uns nicht in eine floskelartige Art zum Beten. Und manchmal, wenn man so in christlichen Kreisen ist, denkt man, ist Beten ein Wettbewerb? Wer am schönsten betet, kriegt 100 Punkte. Es geht um eine innere Gewissheit. Und diese innere Gewissheit, da ist ein Gott hier, der hört, egal was passiert. Und diese Gewissheit, die muss man nicht eintrichtern. Oder man muss auch nicht sich das immer wieder zureden. Ja, ich weiß, dass Gott mich liebt. Ja, ich weiß, dass Gott mich liebt. Ja, ich weiß, dass Gott mich liebt. Der Geist spricht ins Herz und man weiß es. So wie wir plötzlich miteinander die gleiche Erkenntnis hatten, nämlich der Virus ist gefährlich und wir müssen etwas dagegen tun und wir haben etwas dagegen getan. Oder da musste man das auch nicht eintrichtern, sondern es war wie ein kollektives Bewusstsein, das plötzlich entstanden ist in der Schweiz. Der Geist schafft dieses Bewusstsein, du bist ein Kind Gottes. Ich kann euch das gar nicht richtig erklären, muss ich ehrlich sagen. Und heute Morgen, als ich meine Gebetszeit hatte, um diesen Gottesdienst vorzubereiten, da war ich wieder in der Stille, also ich war wirklich still vor Gott. Und wenn in solchen Momenten mein Vater durch den Geist in mein Herz spricht, dann ist das ein Glück, das durch nichts zu kaufen ist. Wenn ich in solchen Momenten Gottes Zusprüche höre, Worte, die ich längstens mal gelesen und wieder vergessen habe, und plötzlich tauchen sie auf und brennen sich in meinen Gedanken, ja in meiner Seele, in meinem Herzen fest, dann weiß ich, alles ist gut mit meinem Gott. Wie gesagt, ich kann euch das nicht erklären, es ist ein Geheimnis des Heiligen Geistes. Und ich denke, er macht das vor allem dann, wenn wir halt stille sind und auch zuhören. Unser Gebet ist dann nur die Antwort darauf, auf diesen Zuspruch, du bist mein Kind. Ich habe dich geliebt von Anfang an, ich habe dich zu mir gezogen, nur aus Gnade, nicht weil etwas bei dir richtig oder so wäre, sondern einfach weil ich will, weil ich dich an mein Herz drücken will. Und meine Antwort ist dann, Vater, hier bin ich, dir will ich dienen, dir will ich leben. Jesus hat uns das vorgemacht, er sagt in einem Gebet, Vater, ich danke dir, dass du mich hörst, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich alle Zeit hörst. Versteht ihr, wenn Jesus das sagt, dann tastet er nicht wie ein Blinder herum und versucht ein bisschen zu verstehen, wo ist jetzt Gott und was muss ich jetzt genau tun und wie muss ich jetzt beten, sondern weiß er, ich bete und mein Gebet wird erhört, weil das genau ist, was Gott will. Und das geht nur, wenn es Gott einem vorher ins Herz gelegt hat. Das können wir nicht machen, das können wir auch mit all den Liedern nicht herbeisingen. Wir können auch unsere guten Stimmungen und Gefühle nicht dazu nutzen, um diese Gewissheit zu bekommen. Und wenn du ein Mensch bist, der immer so in ein Hoch kommt, wenn er eine Zeit lang Lobpreis gemacht hat und wenn es vorbei ist, sackt das wieder ab, dann ist das eine sehr schöne emotionale Geschichte, aber das ist nicht das, was der Geist tut. Der Geist schafft eine Gewissheit, ob die Sonne scheint oder ob es regnet, ob es Tag ist oder Nacht, ob du schwitzt oder ob es kalt ist, ob du einen Tag hast voller Freude oder ob dich alles einfach nur ankackt. In allen Momenten schafft der Geist die gleiche Gewissheit. Nicht ein emotionales Hoch, sondern ein Wissen, ich gehöre zu Gott, komme, was da wolle. Der Geist spricht zu unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wohin treibt uns der Geist? Er treibt uns zu den himmlischen Gütern. Und auch hier, oder? Wir können das ja nicht packen. Wir können diese Dinge nicht jetzt schon haben. Das Einzige, was wir jetzt schon haben, ist dieser Geist, der in uns diese Gewissheit schafft. Und doch heißt es, wir sind Erben Gottes. Wisst ihr, was dort noch steht? Habt ihr es im Ohr? Das heißt doch, ihr... dadurch sind wir Erben Gottes und, ist niemand im Ohr? Miterben Christi. Könnt ihr euch vorstellen, dass Gott seinem Sohn irgendetwas vorenthaltet? Also ich kann mir es nicht vorstellen. Also nicht jetzt, nicht in der Herrlichkeit, oder? Auf Erden gab es schon gewisse Dinge, die hatte er nicht, oder? Also er ist nie kurz mal schnell zum Mond geflogen und wieder zurück oder so. Also er hat nichts Basices gemacht. Aber der Vater gibt seinem Sohn alles, was er hat. Unsere neue Stellung ist eine Stellung von Erben. Und da geht es nicht um herzige kleine Kindlein, um Buschis oder so, sondern da geht es um Männer und Frauen, die vor Gott stehen und wissen, wo sie hingehören, nämlich zu Gott. Der auch seinen eigenen Sohn, so heißt es ein bisschen spät im Römerbrief, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn von Sali dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und dieses alles, das meint primär und zuerst mal einfach etwas ganz Banales. Und ich habe das schon tausendmal gehört vermutlich. Aber wisst ihr, Glaube kommt nicht nur aus dem Hören, sondern auch aus dem, dass der Geist Gottes es in unsere Herzen pflanzt. Wir erben das ewige Leben. Und das mag, wie gesagt, sehr banal erscheinen, ist es aber nicht, wenn der Tod an die Tür klopft. Das mag sehr irgendwie altbacken und irgendwie schon hundertmal gehört tönen, aber es ist es nicht, wenn dunkle Wolken sich über unserem Leben zusammenziehen und wir denken, wie lange geht das noch so? Wo ist der Ausweg? Es mag sehr billig tönen, aber nur, wenn man eigentlich nicht weiß, was Ewigkeit ist und ewiges Leben wirklich bedeutet. Und es hat auch einen Haken. Ich weiß nicht, habt ihr es gesehen im Text? Hans weiß es sicher wieder. Es hat einen Haken in diesem Text. Geh mal schnell zurück, dann könnt ihr es sehen. Und dann bin ich dann fertig. Einfach damit ihr die Füße nicht mehr lange stillhalten müsst. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Seht ihr den Haken? Ja, Kinder ist kein Haken für mich. Ich finde leidende Haken, ganz ehrlich gesagt. Da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Offensichtlich geht der Apostel Paulus davon aus, dass der Weg Jesus nach auch ein Weg der Schmerzen, der Beschwernis sein kann. Offensichtlich geht er davon aus, dass es Dinge im Leben geben kann, kannst du mich schnell durchdrucken, bis ich die Exemonik sehe, dass es Dinge im Leben geben kann, die uns so eng werden lassen, unser Herz so drücken, unser Leben so drücken, dass wir es am liebsten wegschaben wollen. Christus stand im Garten oder kniete im Garten Gethsemane und betete, Vater, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Und dann diese krassen Worte, aber nicht dein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und das ist genau das, was Menschen sagen, die Jesus folgen, die Gott folgen. Es kann schmerzhaft sein, es kann schwierig sein, aber wenn es dein Wille ist, dann stehe ich voll da drin. Der Weg Jesu ist immer ein Weg, der am Kreuz vorbeigeht. Nicht nur um Schulden abzuladen und nicht nur um wieder gesund oder heil zu werden, sondern auch, es ist der Weg, den Jesus Christus das Leben gekostet hat. Und es kann durchaus mal sein, dass unser Leben dadurch, dass wir Christen sind, auch eine andere Qualität oder einen Schatten erhält. Ich habe vor Jahren, nicht rühren, weil ich kann nicht fangen, ich habe vor Jahren mal einen Mann gehört, vielleicht kennt ihn, Herrn Pfarrer Wurmbrand. Kennt ihn jemand? Ja? Gehört davon? Der war in Rumänien im Gefängnis. Und er hat mal gesagt, als er gefragt wurde, wie kommt ihm das vor, wenn er hier jetzt in der Schweiz und in Deutschland ist und diese Vorträge hält und allen geht es so gut und er hat es so schlecht gehabt. Ob es nicht komisch für ihn sei, dass die Leute hier keine Leiden haben. Da hat er gesagt, ich habe so viele Menschen gesehen, die in ihren Beziehungen leiden. Ich habe so viele Frauen gesehen, die gläubig sind und unter ihren ungläubigen Männern leiden. Ich habe so viel Schmerz in der Seele gesehen über Menschen, die um ihre Kinder leiden, die den Weg nicht gehen. Ich kann die Leiden nicht gegeneinander aufwiegen, ob es jetzt körperlich oder schmerzlich, also oder in der Seele ist. Gott mutet uns manchmal auch etwas zu. Der Weg in die Herrlichkeit, der Weg, den der Geist führt, kann auch wie damals bei Jesus ein Weg sein, in dem wir plötzlich in der Wüste sind und alles um uns herum schwierig ist. Und dann kommt der Teufel und krallt sich uns noch und wir müssen uns wehren. All das kann dabei sein. Wohin treibt uns der Geist Gottes? Er treibt uns in die Freiheit. Also immer wenn du etwas hörst, was christlich ist und es fühlt sich wahnsinnig eng an, dann ist das erste Mal zumindest eine gesunde Skepsis. Und das zweite ist, dann geh einfach mal hin, schau im Wort Gottes, steht das dort oder steht es nicht dort. Was wirklich Sünde ist, müssen wir weiterhin Sünde nennen. Aber nicht alles, was die Menschen schlecht finden, ist auch von Gott her schlecht. Dann zweite, er führt uns in dieses intime Gebet. Und hängt ja eng mit der Freiheit zusammen. Wir können nur beten, wenn wir nicht belastet sind. Wir können nur beten, wenn wir in dieser vertrauensvollen Beziehung zum Vater stehen. Wir müssen nicht die richtigen Worte haben. Wir müssen nur die richtige Connection, die richtige Beziehung haben. Das dritte ist, er führt uns zu den himmlischen Gütern. Und einige unter euch, die sind da schon viel näher dran, rein jetzt natürlich so statistisch gesehen, als ich das bin oder als Jerome das ist. Einige von euch sind schon näher dran. Ich möchte euch sagen, alles, was kommt, kann nur besser werden. In dieser Welt werden wir, je länger wir leben, immer mehr loslassen, um dann mit leeren Händen vor Gott zu erscheinen und uns die Hände von ihm füllen zu lassen. Und auch das offenbart uns der Geist Gottes. Amen.